So, heute geht es ums Beten, Lernen. Stell dir vor, da ist ein junger Christ, noch nicht lange gläubig, der kommt auf dich zu und sagt, wie betet man eigentlich? Wie soll ich beten? Erklär mir doch mal, wie ich beten soll. Was würdest du jetzt diesem jungen Christen sagen? Wie soll er beten? Wie würdest du einem jungen Christen das Beten lernen? Welche Punkte wären dir wichtig? Worauf soll er achten? Beten, das ist ja ein riesiges Thema. Da gibt es meterweise Bücher, Anleitungen zum Beten. Den Klassiker zum Beispiel von Ole Hallesby vom Beten. Aber versuch mal, eine kurze Anleitung zum Beten zu geben. So mit ein paar Sätzen zu erklären, so kannst du beten. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Wie lernt man einem Anfänger im Glauben das Beten? Was wäre dir wichtig? Was würdest du ihm ans Herz legen? Würdest du einem Anfänger im Glauben ein vorformuliertes Gebet in die Hand drücken und sagen, hier, nimm das und bete das, und dann ist gut. Genau das hat Jesus gemacht. Da wurde auch gefragt, Jesus, wie soll ich beten? Und Jesus hat ihm ein vorformuliertes Gebet an die Hand gedrückt und hat gesagt, so, bet einfach so, das Vater unser. Im Lukas-Evangelium gibt es diesen kurzen Gebetslehrgang und Auslöser war eben, dass Jesus gebetet hat und die Jünger haben das gesehen und haben gedacht, das will ich auch. Und das hat die Jünger neugierig gemacht. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten, so wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht so. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Gib uns das Brot, das wir brauchen, Tag für Tag. Und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen, die uns gegenüber schuldig werden. Und stelle uns nicht auf die Probe. Das ist für unsere pietistische Prägung etwas ungewöhnlich, oder? Wir legen ja Wert durch unsere pietistische Prägung so auf die persönliche Christusbeziehung und wir sind es gewohnt, frei zu beten, selbst zu formulieren, so wie es uns auf dem Herzen liegt. Und ich vermute mal, dass die meisten unter uns einem Anfänger im Glauben sagen würden, wenn du betest, dann sag einfach das raus, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst so beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist, das sagt man ja auch. Das macht Jesus nicht, finde ich sehr interessant. Jesus sagt nicht, ist egal, du kannst einfach so beten, wie es dir kommt, einfach raus damit. Offenbar ist es Jesus doch nicht so egal, wie wir beten, welche Worte wir gebrauchen. Und Jesus gibt ein formuliertes Gebet vor. Das soll man nachbeten. Jetzt frage ich euch mal, wer hat in der letzten Woche das Vaterunser gebetet? Abgesehen vom Sonntagsgottesdienst. Ja, doch einige, schön. Ja. Ich muss gestehen, ich habe es nur einmal gebetet, abgesehen vom Gottesdienst, im Rahmen einer Andacht. Und ich habe mich gefragt, warum beten wir eigentlich nicht so, wie es Jesus gelehrt hat? Sagt es doch, so sollt ihr beten. Warum meine ich, ich muss das nicht machen? Vor allem ist die Frage, wie gehe ich mit Gottes Wort um? Und das sind wir wieder, das ist eigentlich Widerspruch zu unserer pietistischen Prägung. Einerseits sind wir bibeltreu, aber andererseits sind wir an dieser Stelle doch nicht so bibeltreu, dass wir sagen, naja, das Vaterunser, das brauche ich jetzt nicht so beten. Jesus hat also ganz deutlich gesagt, wenn ihr betet, dann sprecht so. Und er sagt eben nicht, dann sprecht so, wie es euch gerade so kommt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nur noch das Vaterunser beten sollen. Verstehe mich jetzt da nicht falsch. Es geht auch nicht um die richtigen Worte, um die Formel. Das ist es nicht. Sondern Jesus gibt uns hier einen Leitfaden zum Beten. Sozusagen ein Mustergebet, was wir nachbeten sollen. Und ich frage mich, was würde passieren, und ich frage uns, was würde passieren, wenn wir uns an diesem Leitfaden entlang beten? Man muss es ja nicht wortwörtlich so beten. Aber was würde mit unseren Gebeten passieren, wenn wir uns an diesem Leitfaden entlang beten? Ich kann jetzt nicht auf die einzelnen Gebeten ausführlich eingehen, das würde eine Predigtreihe werden, man kann zu jeder Bitte eine Predigt machen. Aber schauen wir uns dieses Vaterunser mal als Leitfaden an. Wie führt dieses Gebet? Die ersten beiden, es sind ja fünf Bitten hier, es ist die kürze, verkürzte Form, bei Matthäus wird es noch etwas länger überliefert. Fünf Bitten, die ersten beiden führen uns zunächst mal zu Gott. Sie richten uns auf den Vater aus, das finde ich ganz wichtig. Wir schauen also erstmal weg von uns, wenn wir anfangen zu beten. Es geht erstmal nicht um uns, es geht zunächst einmal ganz um Gott. Wir treten sozusagen aus dem Mittelpunkt unseres Lebens heraus und stellen jetzt Gott in die Mitte. Es geht um Gott, um seine Ehre. Sein Name soll groß gemacht werden. Ich habe Eindruck, wenn, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich mich mit meinen Bitten erstmal an Gott wende, da geht es viel um mich, als würde ich gerade mich in den Mittelpunkt stellen und mich vielleicht sogar anbeten und nicht mehr Gott, um den es eigentlich geht. Da verschiebt sich was. Von daher ist es hilfreich, diese Vaterunser-Bitte, erstmal diese beiden Bitten, dass wir uns auf Gott ausrichten. Was würde sich also ändern, wenn wir zunächst den Vater anbeten, bevor wir weiterbeten? Wenn unsere Gebete so beginnen würden, Vater, dein Name soll jetzt geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Das heißt, du sollst regieren. Das ist doch das Beste, wenn Gott regiert. Das Beste, was uns persönlich und was der Welt passieren kann, wenn Gott regiert. Wenn Gott in meinem Leben regiert, das sage ich doch damit. Dein Reich soll kommen in meinem Leben, in meinem Herzen sollst du regieren. In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in unserer Gemeinde, in den Herzen meiner Freunde. Das ist mein Wunsch, dass meine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, dass er in ihrem Leben regiert, die Herrschaft übernimmt. Das ist das Beste, was passieren kann. Das kann nur gut werden, wenn der Vater alle Lebensbereiche durchregiert. Was würde sich ändern, wenn wir das konsequent beten würden? Dein Reich soll kommen. In den ersten beiden Bitten geht es also zunächst um Gott, den Vater. Und dann sind wir dran, mit drei Bitten, immerhin. Wir kriegen drei. Gib uns das Brot, das wir brauchen, Tag für Tag. Da geht es um unsere täglichen Bedürfnisse. Dann geht es um unsere Beziehungen. Zunächst die Beziehung zu Gott. Vergib uns unsere Schuld. Und dann die Beziehung untereinander. Auch wir vergeben allen, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und dann geht es nochmal um unsere Beziehung zum Vater, nämlich stell uns nicht auf die Probe. Das ist eine schwierige Bitte. Dass wir nicht abfallen vom Glauben. Dahinter steckt die Einsicht, wie gefährdet wir doch sind. Wie gefährdet wir doch täglich sind, dass wir fallen, dass wir scheitern. Und das bewahrt uns davor, dass wir überheblich werden und denken, naja, mir passiert das schon nicht. Oder dass wir gedankenlos werden, sondern dass wir uns dessen vor Augen halten, wie gefährdet wir immer sind, wie angefochten wir auch sind. Somit binden wir uns mit dieser Bitte eng an den Vater. Ich finde es interessant, dass Jesus diese Bitten nicht erklärt. Er sagt einfach, betet so, fertig. Machen wir doch einfach mal so. Hinterfragen wir nicht diese Bitten, warum, weshalb, wieso, sondern beten das einfach mal konsequent durch. Er erklärt es nicht, sondern er erklärt stattdessen was anderes. Finde ich sehr interessant. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, mein Freund, leihe mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber drinnen kommt die Antwort, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Nicht aus Freundschaft, aber wegen seiner Unverschämtheit. Wie sollen wir beten? Die Frage war doch, Jesus, lehre uns beten. Zunächst hat Jesus gesagt, was wir beten sollen, welche Worte, in welche Richtung wir beten sollen. Und mit diesem Gleichnis sagt er jetzt, wie wir beten sollen, und zwar unverschämt. Das ist das Fazit dieses Gleichnis. Betet unverschämt, hemmungslos. Man könnte es auch übersetzen mit hemmungslos. Der Mensch in diesem Gleichnis hat ein Problem. Er bekommt überraschend nachts Besuch und er hat nichts anzubieten. Brot ist aufgegessen. Er weiß, der Freund in der Nachbarschaft, der hat noch Brot übrig. Aber es ist schon spät. Familie schläft schon. Damals schliefen ja alle in einem Raum. Die Tür war mit einem großen, schweren Holzbalken verriegelt. Wenn man da aufmacht, es gibt einen riesen Lärm. Und er weiß genau, wenn ich jetzt zu meinem Freund gehe und anklopfe und um Brot bitte, dann gibt es eine riesen Unruhe. Es gibt einen riesen Aufstand. Die Kinder werden wach, fangen an zu schreien. Die Tiere, die auch da vielleicht in diesem Haus noch mit drin waren, die werden auch unruhig. Das gibt nur Ärger. Und jetzt stellt er sich die Frage, sind das diese drei Brote wert? Soll ich das nicht lieber lassen? Der späte Gast wird sicher verstehen, wenn ich sage, komm, wir essen morgen. Du wirst die Nacht überleben ohne Essen. Wie würdest du in dieser Lage reagieren? Wärst du so dreist und so unverschämt, dass du nachts deinen Freund rausklingelst? Kann ja eine andere Situation sein, wo du in der Notlage bist, wo du denkst, klingel ich jetzt den raus oder lass ich es lieber? Würdest du deinen Freund samt Familie wegen drei Brotfladen wecken? ich glaube, so wie du in dieser Situation reagieren würdest, so betest du auch. Jesus will mit dem Gleichnis sagen, dass wir hemmungslos, dass wir unverschämt beten sollen. Er stellt hier eine rhetorische Frage. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, der Freund wird ihm geben? Und die Antwort, es gibt nur eine Antwort. Natürlich wird er ihm geben, weil sie Freunde sind. Und selbst wenn sie nicht wegen der Freundschaft, dann wird er doch wegen dieser Unverschämtheit beten. Was glaubt ihr, fragt Jesus. Glaubt ihr, dass er Brot bekommt? Natürlich bekommt er sein Brot. Warum? Weil er so unverschämt war. Man kann auch übersetzen, weil er so hemmungslos war. Er hatte keine Hemmungen. Hast du Hemmungen beim Beten? Gibt es Anliegen, für die du nicht betest? Gibt es Dinge, wo du sagst, da traue ich mich nicht dafür zu beten? Ich fand das cool, Manuel, dass du gesagt hast, ich habe beim Schießen gebetet, dass Gott mir hilft. Kann man das machen? Ja, Gott hat es ja gegeben. Volltreffer. Denkst du, das ist zu banal, da kann ich nicht beten? Oder denkst du anders, das ist zu groß? Beispiel Heilung. Traust du dich um Heilung beten? Jesus zeigt, wie wir hier beten sollen, hemmungslos, ohne Hemmung. Und das Gleichnis stellt diese rhetorische Frage, glaubt ihr, dass der Freund geben wird? Und es gibt nur eine Antwort, natürlich wird er geben. Von daher, bete hemmungslos. Der Vater wird euch geben, was ihr braucht. Und er ermutigt uns dadurch zum Beten, sagt, los, bet doch, du bekommst es. Und dann unterstreicht Jesus das noch, dass wir wirklich bekommen, dass wir uns da keine Zweifel machen sollen. Deshalb sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, in der Elberfelder heißt es sogar, jeder, der bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wie sollen wir beten, war die Ausgangsfrage. Herr, lehre uns beten, hat der Jünger gefragt. Und Jesus lehrt uns, wie wir bitten sollen. Was lehrt Jesus hier? Er lehrt uns, wer bittet, bekommt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Also, bittet, sucht, klopft an, und zwar hemmungslos. So, und jetzt haben wir ein Problem. Die Wirklichkeit sieht leider oft anders aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das. Ich bitte und ich bekomme nicht. Kennt ihr das auch? Ich bete schon über ein halbes Jahr für einen syrischen Freund um eine Wohnung. Es geht nicht mal mehr um mich. Ich habe eine Wohnung, aber er hat keine. Es geht um diesen jungen Mann. Und es geht um Gott. Das ist für mich das Herausforderndste eigentlich, weil ich sage ihm, ich bete für dich, ich bete für eine Wohnung. Und dann sage ich, Vater, wie stehst du da, wenn ich dem ständig sage, ich bete für dich? Und er sagt, ja und? Seit einem halben Jahr ist nichts da. Was ist das für ein Gott? Wie soll der an dich glauben, Vater, wenn du die Bitte nicht erfüllst? Ich bitte, ich suche, ich klopfe an, immer nur zu, keine Wohnung. Das ist die Erfahrung. Wie gehe ich jetzt mit dieser Erfahrung um? Wie geht ihr mit diesen Erfahrungen um? Möglichkeit 1 wäre, das stimmt nicht, was hier steht. Jesus lügt. Das glaube ich aber nicht, weil der Sohn Gottes nicht lügt. Möglichkeit 2. Vielleicht bezieht sich das ja nur auf geistliche Dinge, weil am Ende sagt Jesus ja auch, dass er uns den Heiligen Geist geben wird. Also geht es hier um geistliche Dinge. Das würde aber nicht zur dritten Bitte des Vaterunsers passen, wo es wirklich um die materiellen Dinge, um das Brot geht. Um Brot, Wohnung, Arbeit und so weiter. Möglichkeit 3 wäre, ich bete nicht richtig. Wenn ich richtig beten würde, dann hätte ich die Wohnung. Das könnte sein, habe ich überlegt. Wenn ich mir das Gleichnis von diesem unverschämten Mann ansehe, dann muss ich zugeben, in Sachen Unverschämtheit ist noch ein bisschen Luft nach oben bei meinen Beten. Man kann dieses Wort unverschämt auch mit zudringlich übersetzen. Das würde bedeuten, vielleicht bete ich noch zu zaghaft. Vielleicht sollte ich wirklich zudringlicher, leidenschaftlicher, intensiver beten, aufdringlicher. Da ist was dran, das macht mich jetzt nachdenklich. Ich frage mich schon, wie viel kostet mich das Gebet für meinen Freund? Wie viel Zeit investiere ich für sein Anliegen? Bete ich jeden Tag auch mal kurz? Ja, und übrigens, hat immer noch keine Wohnung. Oder mache ich es wie so mit dieser Geschichte? Das ist ja ein Aufwand. Er geht in der Nacht raus zu seinem Freund. Es ist dunkel, er muss erstmal Licht machen. Er schleicht sich da durch das Dorf, klopft an, riskiert Ärger, Unruhe, nur wegen 3 Brote. Ich hätte vermutlich zu meinem nächtlichen Gast gesagt, komm, trink mal noch ein bisschen Wasser, dann ist der Magen auch voll und morgen backe ich dir frisches Brot. Was darf mich das Beten kosten? Wie intensiv beten wir, frage ich mich. Und ich glaube schon, da ist also zumindest bei mir noch Luft nach oben. Aber Vorsicht jetzt. Nicht, dass das in falsche Richtung bekommt, dass wir denken, wir könnten mit unserem Beten Gott beeindrucken. Dann machen wir was falsch, weil das widerspricht dem Wesen Gottes. Dann wird das Gebet zur Leistung. Das ist aber nicht so der Gottessinn. Gott will nicht unsere Leistung. Gott will auch nicht unsere Gebetsleistung. So nach dem Motto, wenn du lang genug, ja, vielleicht Gebetsnächte Gott beeindruckst, dass er da endlich sagt, ja, jetzt, okay, jetzt hast du lang genug gebetet, jetzt gebe ich dir. So ist der Vater nicht. Vielleicht hilft uns die Erklärung von Jesus hier weiter. Also wie gesagt, ich habe keine Antwort, weshalb da immer noch keine Wohnung da ist. Gibt es unter euch einen Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Es geht immer noch um diese Frage, wie sollen wir beten? Herr, lehre uns beten. Was lehrt Jesus hier? Es sind wieder rhetorische Fragen. Gibt ein Vater seinem Kind Hundefutter, wenn es ihm um ein Brötchen bittet? Macht kein Vater. Oder noch krasser, wenn ein Kind seinen Vater um ein Überraschungsei bittet, gibt ihm eine Handgranate in die Hand? So ist das zu verstehen hier. Unmöglich. Das tut kein Vater. Und selbst wenn er ein Sadist wäre, mag es geben. Gott ist kein Sadist. Gott hat keinen Spaß daran, dass wir leiden. Gott will uns nicht ärgern. Gott weiß, was uns schadet, und er weiß, was uns gut tut. Und er gibt uns nur Gutes, und er will uns nicht schädigen. Von daher können wir nicht sagen, Leiden und Krankheit, das kommt von Gott. Nein, Gott macht uns nicht krank. Und er will uns auch nicht irgendwie mit Krankheiten was sagen. Das passt nicht. Welcher Vater macht das, dass er sein Kind krank macht, um ihm irgendwas deutlich zu machen? Gott macht uns nicht Schwierigkeiten und Nöte. Welcher Vater würde seinem Kind absichtlich Probleme machen oder verletzen und Schaden zufügen, dass das Kind vielleicht mal ins Nachdenken kommt? Da gibt es andere Erziehungsmöglichkeiten. Jesus stellt uns hier Fragen. Eine interessante Lehrmethode übrigens, dass er immer Fragen stellt und wir uns selber die Antworten geben sollen. Die Fragen sind so gestellt, dass wir nur auf die richtige Antwort kommen, nämlich niemals tut Gott sowas. Damit ist jetzt die Frage nach der Wohnung nicht geklärt. Aber ich weiß zumindest eins, Gott macht das nicht extra, dass wir keine Wohnung finden. Und Gott ist es auch nicht egal, dass wir noch keine Wohnung haben. Ich habe überlegt, vielleicht soll ich intensiver beten. Das könnte sein. Jesus sagt mir in diesem Gleichnis schon, dass ich durchaus noch leidenschaftlicher, noch intensiver, hemmungsloser beten könnte. Aber Jesus lenkt meinen Blick noch ein bisschen weiter, nämlich die Bitte am Schluss oder der Schluss dieses Lehrgangs hat eine überraschende Wendung und eine überraschende Bitte. Viel eher wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das ist jetzt eine überraschende Wendung. Auf den ersten Blick mag es enttäuschend klingen. Ich suche eine Wohnung, Jesus sagt, naja, ich gebe den Heiligen Geist. Oder du bittest um Heilung und Jesus sagt, nee, aber Heiligen Geist kriegst du. Du hast ein Problem und Jesus gibt dir den Heiligen Geist. Das klingt jetzt nach einer frommen, billigen Antwort. Naja, auf jeden Fall bekommst du den Heiligen Geist. Aber Vorsicht, so kann man es deuten. Sagt, naja, jetzt kommen wir ganz gut raus aus dieser Nummer, Heiligen Geist, das kann man nicht so richtig nachprüfen. Ne? Was könnte passieren? Oder anders, unterschätzen wir den Heiligen Geist nicht an dieser Stelle? Was könnte passieren, wenn ich nicht nur für eine Wohnung, sondern um den Heiligen Geist bitte? Was könnte passieren, wenn wir darum bitten, dass der Heilige Geist wirkt? Das kann zum einen eine fromme Floskel sein, ein frommer Schluss. Da wird ein menschliches Bedürfnis vergeistigt. Wenn wir uns aber damit beschäftigen, wer der Heilige Geist ist, wie er wirkt und welche Kraft in dem Geist steckt, dann reißt uns Jesus hier eine völlig neue Dimension auf, eine viel größere Dimension. Überleg mal, was kann passieren, wenn wir um den Heiligen Geist bitten? Was könnte passieren, wenn wir zusätzlich zu unserem Anliegen bitten, dass Gottes Geist wirkt? Ich lese zurzeit ein faszinierendes Buch, Überrascht von der Kraft des Geistes. Eine Kraft des Heiligen Geistes. Jack Deere, ein Theologieprofessor, war anfangs sehr skeptisch, mit solchen Geistwirkungen und war völlig überrascht über die Wirkung des Heiligen Geistes. Gibt es leider nicht mehr im Buchhandel, man kann es vielleicht antiquarisch irgendwo kriegen. Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, da kann mehr passieren, als wir denken, wenn wir so beten. Und Jesus sagt, den Heiligen Geist bekommt ihr auf jeden Fall. Ich will jetzt keine möglichen Antworten geben, was da alles passieren könnte, weil dadurch würde ich schon das wieder eingrenzen. Der Heilige Geist weht, wo er will und wie er will. Und ich möchte das nicht irgendwie eingrenzen in bestimmte Kategorien, sondern lasst uns einfach ausprobieren. Jesus garantiert uns, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass er wirken wird. Von daher lade ich euch ein, probieren wir es aus. Und dann erzählen wir uns an den nächsten Sonntagen, was da alles passiert ist. Und jetzt singen wir noch ein Lied zum Übergang zum Abendmahl.